Wunderschönen guten Morgen miteinander. Schön bist du da, schön hast du aufmögen. Wir haben heute den zweiten Teil von der Predigtserie Gott begegnen an der Schnittstelle des Lebens. Teil 2, das Prinzip der Vorsehung.
Ja, wir haben gehört, dass die im Toggenburg sind, unsere Jungs. Die sind am Schlitteln. Ist das, wann haben sie das Foto gemacht, denkst du, gestern? Ja, das ist doch super. Das ist obercool. Ich will vorschlagen, stellen wir doch noch auf miteinander. Bitten wir Gott darum, dass die ein ganz tolles Wochenende haben. Nehmen den Knochenbericht. Und bitten wir darum, dass du durch den Gottesdienst heute Morgen, wo da anwesend bist, gestärkt und ermutigt wirst. Herr Jesus, das ist unser Anliegen. Wir danken dir herzlich, dass du so persönlich um jeden einzelnen von uns bekümmert bist. Wir werden speziell heute Morgen für unsere Jugendlichen dich bitten. Wir danken dir für die nächste Generation, die nachkommt. Für den Patrick und sein Team, das sich kümmert um sie. Wo das Wochenende vorbereitet hat. Wir werden bitten, dass heute Nachmittag Sunshine, eine fröhliche Atmosphäre, eine herzliche Verbundenheit und auch eine geistliche Dimension dürfte präsent sein in dieser Zeit, die sie miteinander im Toggenburg verbringen. Ich werde dich bitten um deinen Segen, um deine Bewahrung und das Gleiche für uns jetzt hier in den nächsten Minuten von diesem Gottesdienst. Amen. Du dürftest wieder Platz nehmen. Das, was ich dir zugeschaut und zugehört habe heute Morgen und der Musik zugehört habe, würde ich sagen, das passt eigentlich hervorragend zu unserem Thema heute Morgen. Man hat ein bisschen eine Dubiose. Ich habe das Gefühl, es ist immer gut, wenn man ehrlich ist und sagt, die Bibeltext, die kurios, die einem komisch, wo einem Fragen erzeugend vorkommen, die sollte man so benamsen dürfen. Bevor man das kommentiert, was Musik für eine Bedeutung hat, wie wichtig dass das Medium ist, weiss man in den USA viel länger als in Europa. Es wird eingesetzt in der Medizin. Und als ich dir zugelassen habe heute Morgen, es ist einfach ein Genuss. Es ist eine Wonne. Als ich euch zugelassen habe, Musik geht in die Seele. Und die sagen, selbst wenn jemand in Narkose ist, die tun Frühchen, extrem Frühgeborene, werden mit Musik bespielt. Weil man merkt, dass die Herzrate sich anpasst und nivelliert. Das Thema ist hochfaszinierend. Kleine Kinder im Spital reagieren hervorragend auf Musiktherapeuten. Denk ja nicht, dass das Thema heute Morgen, wo wir dazukommen jetzt, im 1. Samuel, in dem 16. Kapitel, dass das etwas Dubioses ist. Was die heute machen in der Medizin und in der Psychiatrie, geht unter anderem auf die Textstelle retour, wo wir anschauen. Die Kinder, die blühen auf. Erwachsene Tumorpatienten, kleine, die im Koma liegen, das haben Studien festgestellt. Man hat das näher untersucht. Die Verwendung, Leute, von Musiktherapie in der Behandlung von speziellen psychischen Erkrankungen, speziell in der Behandlung von neurologischen Störungen, erstaunlicherweise hat einen guten Effekt, kommt bei uns auch immer häufiger zum Einsatz. Es ist nachgewiesen worden, dass Musik den Spiegel vom Stresshormon Cortisol senkt. Nachgewiesen. Wissenschaftlich nachgewiesen. Es reduziert den Cortisolspiegel. Das heisst, du hast weniger Stress mit der geeigneten Musik. Es gibt Musik, die Stress, das ist auch klar. Völlig klar. Aber die geeignete, die analysierte, die richtige Musik bewirkt das. Hat sich erwiesen, hast du gewusst, hat sich erwiesen in ganz unterschiedlichen Gebieten, wie beispielsweise Schizophrenie, Leute, die mit Schizophrenie geschlagen sind, reagieren sehr gut auf Musik. Amnesie, Gedächtnisverlust, hat man festgestellt. Demenz. Ich würde auf jeden Fall, die von uns, die demente Eltern, Angehörige, Verwandte haben, mit Musik lässt sich einiges machen. Aufgrund von dem Thema heute Morgen würde ich mich viel mehr diesen Themen zuwenden. Reagiert bei Alzheimer-Patienten, die reagiert sehr gut auf Musiktherapie. Parkinson-Patienten reagieren sehr gut drauf. Depressive Verstimmungen sowieso. Angststörungen auf jeden Fall. Also ich würde denken, es ist gut, dem nachzugehen, das ein bisschen zu überdenken. Zahlreiche Studien haben das bestätigt, das ist ein eindeutiger Befund. Und eine internationale Forschergruppe, einfach, dass du noch eine Zahl hast, hat berichtet in einer Fachzeitschrift, Journal of Psychiatry, dass Musik Veränderungen im Hirn auslöse, die anders nicht erreichbar sind, nicht erzeugbar sind. Wo nicht klingt. 203, Zitat, 203 Patienten mit Depression sind 5 Wochen lang, das ist nicht wahnsinnig lang, oder? 5 Wochen lang sind die mit einer auf Musik basierenden Therapie behandelt worden. Ganz gezielt. Bei 89% von diesen Behandelten hat sich der Schweregrad von der Depression um durchschnittlich 60% bessert. Das ist die Hälfte so wenig Beschwerden wie vorher. Bei einer geeigneten Therapie. Ich fand das hochinteressant. Jetzt sagst du, das mag interessant sein, wenn du mit dem Thema zu tun hast, aber was fange ich mit dem an? Den Hintergrund ein bisschen zu kennen, hilft im Verständnis vom Text, den wir anschauen, als nächstes in der Biografie von dem David. Wir haben ja gehört, seine frühen Jahre, er war einer von 8 Kindern, der jüngste seiner frühen Jahre, ist er als Hirte eingesetzt war, sein Vater als Nachzügler, hat seinem Vater immer einen eher langweiligen Job gegeben. Als Schafwirt der Familie war das nicht eine wahnsinnig fordernde Aufgabe gewesen. Aber dann haben wir festgestellt, dann hat sich gezeigt, dass der David, der Hirtenbub, der jüngste von diesen Söhnen, dass der zukünftige König von Israel wird werden. Dass jetzt Musik eine Rolle spielt, wie er in diesen Job, in diese Funktion, in die Verantwortung kommt, ist wieder eins von diesen Sachen, wo man sagt, unterschätze Detail von deiner Biografie nicht. Bist nicht der Meinung, bloß weil dein Leben so mehr oder weniger dahin plätschert. Sachen, die im Leben geschehen, sind nicht wichtig. Das sieht wie ein Detail aus und es bekommt eine Bedeutung. Und offensichtlich zeigt sich, dass die Berufung auch noch ein Prinzip zum Ausdruck bringt, dass nämlich scheinbar Gott anders vorgeht, wenn er Menschen Aufgaben zuteilt, als wir das würden machen. Das haben wir das letzte Mal gesagt. Unsere Checkliste, die basiert nicht auf der gleichen Grundlage wie Gottes Checkliste. Das haben wir gesehen im 16. Kapitel, nur um ein Vers zurückzublenden, nachher gehen wir vorwärts in unserer Blende. Dort steht 16,7. 1. Samuel. Für die Menschen, für unser einer, ist es much entscheidend, was wir sehen. Uns ist wichtig, was wir äußerliches wahrnehmen. Wir urteilen aufgrund von diesen Banalitäten. Und dann heisst es als Kontrast, Gott sagt das von sich selber, ich schaue aufs Herz von einem Menschen. Das Äußere nicht dermassen wesentlich. Es ist das Erste, was wir sehen, aber es ist nicht das alles Entscheidende. Statt, wenn man das anschaut, konkret, statt dem Ältesten, das ist wie eine Umkehrargumentation in seiner Denkweise, statt dem Ältesten wählt Gott genau den, den wir nicht nehmen würden. Den, der am wenigsten Erfahrung hat. Nicht nur das. Statt dem Ersten nimmt er den Letzten, statt dem Offensichtlichen nimmt er das Versteckte. Und das Anerkannte hat nicht Priorität, sondern in dem Fall der, der vergessen worden ist. Auf der Herden, auf der Weide draussen. An den haben sie nicht einmal gedacht. Das ist einfach kurios. Jetzt, David ist der Mann, wo Gott das Königreich anvertrauen hätte können, glaube ich, weil er es nicht gesucht hat. Er hat da nicht danach gestrebt. Er hat nicht den Ehrgeiz, das Ego gehabt. Die Position wollte ich überhaupt nicht. Der David hat auch später, wo es ihm nicht gut gegangen ist, der hat nie vergessen, dass die Berufung eine reine Sache der Gnade war. Es war nicht besser als die anderen. Jetzt, ich glaube, das ist ein Grund, wieso der David uns heute noch ermutigt. Wieso wir können sagen, das ist eine Biografie, die gut tut, am Gemüt gut tut. Jetzt in diesem Abschnitt, den wir anschauen, die Verse 14 bis 23, berichtet der Text, wie dem David jetzt die Tür aufgemacht hat. Du hast gut eingeleitet, Sam. Er wird an den Hof geführt und in Connection gebracht mit dem gegenwärtigen König. Die Geschichte illustriert also ein Stück weit, wie Gott vorsorgt. Wie das er vorgeht, wenn er Leute in Positionen einstellt. Jetzt haben wir aber ein Dilemma. Und es gibt in diesem Text ein paar Fragen, die durchaus berechtigt sind zum Stellen, wo man sagt, Mann, das tönt aber oberkurios. Schauen wir als erstes das Dilemma an und probieren nachher eine Lösung dazu zu finden. Es fängt ja die Story so an. Der Text im 14. Vers blendet zurück. Schon das ist ja komisch. Der Geist des Herrn hat den Saul verlassen. Da muss ich automatisch fragen, wieso? Wie kommt das? Ist das heute noch so, dass ein Mensch, der Gottes Geist überkommt bei seiner Bekehrung, bedenken muss, dass der Geist plötzlich geht? Dass der genommen wird? Dass ich den Heiligen Geist plötzlich nicht mehr habe und nur noch auf mich angewiesen bin? Also nehmen wir das einfach mal so zur Kenntnis. Der Geist des Herrn hat es auch verlassen. Und der Herr schickte ihm einen... Jetzt kommt das zweite Problem. Um Gottes Willen, wie muss ich das verstehen? Gott schickt einen bösen Geist? Ich habe gemeint, Gott sei ein guter Gott. Was ist los? Also wenn das nur liest und dich nicht fragst, was geht da ab, dann hast du nicht sauber gedacht. Er schickt einen bösen Geist. Und das heisst explizit, dass Gott den geschickt hat. Lass uns einen guten Musikant suchen. Sagen Diener, lass uns einen guten Musikant. Nicht einen, der einfach ein bisschen klimpert. Einer, der geübt hat. Ein guter Musikant, wenn wir suchen, der die Harfe, sie nennen das Instrument, der die Harfe für dich spielt, damit der böse Geist geht. Ja, also da kommt jetzt Musik schon ganz eine interessante Bedeutung über, oder? Wenn sie das da bewirken kann, mindestens da. Damit der böse Geist, wenn gespielt wird, weggeht und es dir wieder besser geht, dann befall es auch seinen Dienern, ist klar. Suchen jemanden, der gut spielen kann. Und bringen den dahin. Also, im vorgehenden Vers, im 13., im unmittelbaren Zusammenhang, wird beschrieben, wie bei der Berufung vom David Gottes Geist auf den David gekommen ist. Sofort anschliessend lesen wir, dass der gleiche Geist, dass der genommen wird vom Saul. Jetzt, Leute, das ist kein Zufall, dass das Rücken an Rücken steht. Die beiden Statements gehören zusammen. Der David nimmt zu, wir können es so formulieren, von dem Moment an, wo das passiert, geht die Sonne auf für den David und sie geht ab für den Saul. Ganz eindeutig. Der David nimmt zu an Erkenntnis und der Saul sinkt, sinkt und sinkt immer weiter. Die beiden Persönlichkeiten, die werden für uns in Kontrast gestellt, glaube ich. Und zwar als Warnung einerseits Saul, als Ermutigung andererseits David. Grafisch dargestellt, müssen wir sagen, beim David geht der Pfeil ob sie, stetig ob sie. Beim Saul, genau das Gegenteil, zeigt der Pfeil stetig ab. Es ist eine ganz offensichtliche Situation. Jetzt, was ist das Problem? Da müssen wir schon ein bisschen näher anschauen. Weil es passieren zwei kuriose Sachen. Gottes Geist, der den Saul verlässt. Da müssen wir fragen, warum und wie geschieht das? Die Warum-Frage ist einfacher als die Wie-Frage. Wir haben festgestellt, wir haben das schon angetönt, der Grund für den Rückzug ist dem Saul sein Ungehorsam gegenüber Gott. Also wenn ich als Mensch ein riesen Egoist bin und sage, ich will mein Leben selber führen. Ich mach, was ich will. Ich mein. Kommst mit Gott ein Problem über, als Kind Gottes. Weil er will in unser Leben dürfen einreden. der fortgesetzte Ungehorsam vom Saul hat dazu geführt, dass es den Rückzug Gottes gegeben hat. Jetzt, wie kann sich Gott zurückziehen? Über einen Mensch, der zu seiner Familie gehört. Und der Saul hat zu Gottes Familie gehört, ganz eindeutig. Und gehört auch nachher noch immer dazu. Wie ist das möglich? Du musst wissen, dass im Alten Testament das üblich war, dass Gottes Geist auf eine Person gekommen ist, für eine bestimmte Zeit punktuell, für einen Auftrag, als Kraftvermittlung. Der Geist Gottes kommt um für eine bestimmte Aufgabe. Kraft schenken. Die erfüllt ist Gott er. Konzept im Alten Testament. Da sind sich Theologen einig, weil das kann man eindeutig nachweisen, dass das so ist. Er kommt punktuell, er kommt individuell. Nicht jeder Gläubig im Alten Testament ist so wie ein Christ im Neuen Testament, wo sich zu Jesus hinbekehrt hat, mit dem Heiligen Geist versiegelt. Eine Versiegelung heisst, du hast das für sicher. Gott garantiert seine Präsenz in deinem Leben. Durch seinen Geist. Das war im Alten Testament nicht der Fall. Nimm das einfach so zur Kenntnis. Das ist so. Darum, im Johannesevangelium sagt Christus zu seinen Jüngern, ihr aber kennt ihn, und er redet vom Heiligen Geist in diesem Abschnitt im 14. Kapitel, ihr kennt den Geist Gottes, weil der bleibt bei euch und wir sind in euch. Das ist eine kuriose Formulierung. Ihr kennt den Heiligen Geist, er bleibt bei euch und wird in euch sein. Jetzt musst du wissen, der Unterschied zwischen diesen beiden Präpositionen. Bei euch und in euch. Der Unterschied zwischen diesen beiden Präpositionen ist der Unterschied zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. In uns, bleibend im Neuen, bei Volk Gottes anwesend im Alten. Gottes Geist wird vom Saul genommen als direktes Urteil über sein Verhalten, über sein hartnäckigen Ungehorsam. Jetzt haben wir eine zweite Frage, die wir im 14. Vers klären müssen. Weil jetzt wird es noch gärger. Das ist ja nur die eine Seite. Jetzt wird es gärger. Jetzt lesen wir zusätzlich. Der Geist des Herrn hat den Saul verlassen und der Herr schickt ihn. Der verlässt ihn nicht nur. Jetzt kommt es noch gärger. Er schickt ihm eben den bösen Geist. Zitat. Der ihn quälte. Um Gottes Willen. Ein böser Geist? Wie ist das zu verstehen? Jetzt gibt es zwei Erklärungen, die plausibel scheinen. Manche Fachleute sagen, der Geist ist ein Dämon. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, aber Dämonen, glaubst du nur an Dämonen? Sagen wir einfach so. Wie tun die meisten von uns, haben irgendwo irgendwie schon Berührung gehabt mit Events, die auf natürlicher Basis nicht zu erklären sind. Wenn es eine Welt Gottes gibt, auf der guten Seite, geht sowohl das Alte wie das Neue Testament davon aus, dass es eine Gegenwelt gibt auf der bösen Seite. Und da reden wir von gefallenen Engeln. So wie es die Guten gibt, gibt es die Gefallenen. Und das wären dann Dämonen. Jetzt gibt es die eine Gruppe von Leuten, die sagen, da geht es um einen Dämon. Es gibt eine andere Gruppe, die sagen, nein, das ist bei einem mit Gott verbundenen Menschen nicht möglich. Und das alles war mit Gott verbunden. Das ist eine Befindlichkeitsstörung, die er hat. Man könnte das psychiatrisch erklären. Jetzt ist es gut möglich, denken wir die beiden Optionen noch kurz durch. Es ist gut möglich, dass der Saul, nachdem Gottes Geist ihn verlassen hat, dass der in ein Vakuum einrutscht. Gott ist in seinem Leben nicht mehr präsent. Das will ich nicht erleben. Nachdem das geschehen ist, ist es gut möglich, dass der Saul sich mit, wir würden dem sagen, okkulten Praktiken hat angefangen zu beschäftigen. Das wäre nicht überraschend, weil sämtliche umliegenden Nationen haben das praktiziert mit einer grossen Selbstverständlichkeit. Amoriter, Beresiter, Jebusiter, all die Völker haben mit okkulten Praktiken und mit Götzendienst sehr enge Verbindung gehabt. Also, man könnte sagen, dass gottfindliche, lass mich es so formulieren, dass gottfindliche Macht existiert, ist fraglos. Nur so kann ich mir die bestimmten Gräueltaten, die du hörst und ich auch, aus dem Kriegsgebiet im Nahen Osten erklären. Erklär dir, was ein Mensch, der sich zu den IS angezogen fühlt. Daten, die dort verbracht worden sind, die Verbrechen, die begangen worden sind, das sind manche nicht anders. Ein normaler Mensch, wenn es das überhaupt gibt, ist zu so Taten nicht fähig, ohne dass er durchdreht. Amerikaner haben Zehntausende von Soldaten aus dem Irak, die dort im Einsatz waren im Krieg, die psychiatrisch behandelt werden müssen. Wie die Sachen, die sie gesehen haben, die Erlebnisse, die sie gemacht haben, nicht können verarbeiten. Also, gottfindliche Mächte, die auf diesem Planet ihr Unwesen treiben, fraglos. Im Neuen Testament übrigens erkennt Paulus das sehr wohl. In seinem Brief an die Epheser sagt er Folgendes. Er sagt, im Fall, wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Das gibt es auch. Aber in seinem Fall sagt er, wir kämpfen gegen böse Macht, gegen Gewalten in der unsichtbaren Welt. Die gibt es. Die sind zu fürchten. Gegen die Macht von der die Beschreibung, die ist ziemlich beeindruckend. Würdest du nicht sagen, böse Macht, Gewalten von der unsichtbaren Welt, Macht von der Finsternis, die haben einen beherrschenden Einfluss und die können gegen die bösen oder die bösen Geister in der Himmelswelt können gegen Gottes Volk agieren. Das ist durchaus denkbar. Also der Paulus im Neuen geht von dem aus. Jetzt! Ist es möglich, dass der Saul sich an die Macht der Finsternis gewendet hat? Wir wissen, dass er später, am Ende von seinem Leben, an einer spiritistischen Sitzung teilgenommen hat, wo er eine Totenbefragung gemacht hat. Ist so dokumentiert. Also mit dem Zeug hat er gespielt, offensichtlich. Nur, wenn der böse Geist, böser Geist, von Gott geschickt wird, dann muss ich vielleicht mein Gottesbild hinterfragen. Findest du nicht? Die von uns, die ein Gottesbild haben, die sagen, er ist verpflichtet, mir nur Gutes zu geben. Gott ist dazu da, dass ich gestreichelt, dass ich gesegnet werde und dass ich mein Leben möglichst rund durch die Runde kriege. Falsches Gottesbild. Da hast du einen guten Gott, der einen bösen Geist schickt, wie immer. Wenn wir jetzt den Begriff erklären wollen. Er hat auf jeden Fall, viel, sicher können wir so viel sagen, er hat zugelassen, dass das passiert ist. Und Gott ist souverän. Er ist ja keine Rechenschaft schuldig. Er kann machen, was er will. Also müssen wir das auf jeden Fall einmal stehen lassen. Und du weißt, dass wir einen ähnlichen Bericht finden im Buch Hiob. Im Buch Hiob. Hast eine Situation, wo Gott seinem Widersacher, Gottes Widersacher, wird erlaubt, den Hiob in eine totale Krise zu führen. Und der Hiob war ein rechtschaffener Mensch, anders als Saul. Beides Männer Gottes. Der eine so gelebt, der andere anders. Also dem wird ein begrenzter, nicht ein unbegrenzter, ein begrenzter Raum kann dem Widersacher zu geteilt werden unter Umständen. Jetzt aber, bedenke so, es ist möglich, dass der Ausdruck böser Geist, dass der einfach, das ist die andere Erklärungsmöglichkeit, dass der Unheil beschreibt, dass der Verhängnis illustriert. Also, dass Gott es erlaubt, dass dem Saul nicht von außen her, sondern von innen her eine psychische Störung auferlegt wird. Er war gestört, ganz eindeutig. Nun, das heißt, welches stimmt jetzt? Beides ist für mich plausibel. Beides ist denkbar. Da kann man streiten drüber, aber das bringt es nicht, du fällst dein eigenes Urteil. Eins müssen wir ganz klar machen, lass mich das speziell herausstreichen. auch wenn dem Saul sein Zustand selbst verursacht war, das war er, hat ihn selber verursacht, in seinem Fall, ist seine Situation, bitte nimm das zur Kenntnis, am Saul seine Situation ist nicht normativ, ist nicht die Regel. Das heisst, lass mich es praktisch ausdrücken, es wäre grundfalsch, bei einer Befindlichkeitsstörung von einem Menschen eine dämonische Ursache anzunehmen. Das ist prinzipiell mal falsch, ohne dass Fachleute mit so etwas zu tun haben. Oder, noch schlimmer, gar zu vermuten, dass das ein Gericht Gottes über den Menschen wäre. So ein Verdacht, Leute, ist verwerflich. Und darfst dann nicht erstaunt sein, wenn jemand in eine noch tiefere Krise eingeraten ist. Wenn das etwas sagst zu einer gemütskranken Person, dann würde die unter Umständen vollends in die Verzweiflung kippen. Und lass mich das da einfach auch erwähnen. Leute, die von uns, die zu schwarz-weiss denken neigen, bitte nimm zur Kenntnis, es gibt Trauglöhne. Es gibt im Leben Grautöne. Es ist nicht alles schwarz-weiss erklärbar. Und die Situation vom Saal ist nicht eine normative, sie ist eine außerordentliche. Und jetzt kommen wir zur Lösung. Was ist die Lösung von dieser Situation? Sein Umfeld, seine Diener, die haben das gemerkt. Die haben gesehen, dem geht es zusehends schlechter. Das sind richtige Attacken gewesen. Und Menschen, die in psychiatrischer Behandlung sind, die können zum Teil Sachen erleben, die sehr beängstigend und sehr bedrängend sind. Und da kommt jetzt der Vorschlag. Und es ist ein kluger Vorschlag. Da sagen die Diener vom Saal. Die sagen zu ihm, offensichtlich, wir sehen das, wir nehmen das wahr. Du bist plagt. Plagt, und dann wird es wiederholt. Plagt von dem bösen Geist, wo Gott dich geschickt hat. Es wird nochmal explizit gesagt, dass Gott dich geschickt hat. Der Zustand. Lass uns, ist jetzt der Vorschlag, lass uns einen guten Musikant suchen. Jemand, der die Harfe für dich spielt, wir haben den Text gelesen, damit das Problem für dich gelöst wird, dass es dir wieder besser geht. Jetzt, das war ein gescheiter Rat. Wir haben in der Einleitung festgestellt, dass Musiktherapie heute ein anerkanntes Fachgebiet ist. Und der Text, den wir jetzt anschauen, ist ein prägender Hintergrund. Du musst wissen, dass in den USA, einfach weil dort viel mehr geforscht wird als bei uns, heute noch ist das so. In den USA ist nach dem Zweiten Weltkrieg für die verletzten Veteranen, hat man das schnell festgestellt, dass die auf Musik reagieren. Die US Army hat Musiker eingesetzt, angestellt. Und man hat festgestellt, dass Soldaten, die mit Musik, geeigneter Musik in Berührung gekommen sind, dass die wesentlich schneller von ihren Verletzungen genesen sind. Das hat dieser ganzen Fachrichtung dann Aufschwung gegeben. Jetzt das Erstaunliche, was du musst wissen an dieser Story ist, der David weiss von all dem null und nichts. Der hat noch nie von Musiktherapie etwas gehört. Der hat kein Bedürfnis gehabt, zum König zu werden. Das war Gottes Idee. Der hat kein Verlangen gehabt, für den Saul Harfe zu spielen. Das war am Saul seine Idee. Beziehungsweise seinen Diener. Der David geht seinen Schafherden an. Der hat eine tragbare Harfe bei sich gehabt. Das war vermutlich eine Leier. Die hat viel weniger Saiten. Eine Leier hat, glaube ich, etwa 6 oder 8 Saiten. Eine Harfe hat ungefähr 40. Eine portable Leier. Er hat auf der geklimpert, hat Spass gehabt an der Musik und hat textet. Ganz offensichtlich. Der hat Freude gehabt. An den Melodien und am Text nicht mehr als das. Der hatte keinen Karriereplan, der war nicht irgendwie arrogant, der hat nichts arrangiert von sich aus. Gott setzt Kulissen für ihn. Er sorgt dafür, dass er via Musik an den Hof kommt von dem König. Jetzt sag mir etwas. Was ist es in deinem Leben, wo Gott gebraucht, dass du geführt wirst, dass du eine bestimmte Aufgabe dich getraust, etwas zu machen. Die Situation mit dem David und seiner portablen Harfe ist nichts anderes als Vorsehung Gottes. Und du hast gesagt in der Einleitung, ich finde das ein guter Gedanke, ich würde ihn gerne nochmal aufgreifen. Es lohnt sich, wenn wir rückblickend unser Leben manchmal überdenken. Das ist in der Infobox übrigens. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Hast du deine Infobox bekommen? Wer hat keine Infobox bekommen? Bitte lies das. Nichts anderes lese ich in dieser Infobox. Lies den Text auf der Rückseite. Stille, Stille. Er hat etwas reintun über Benediktiner. Ich stehe auf Benediktiner. Ich hätte mich schon beworben als ein Novizen in diesem Tisch. Nein, das stimmt nicht. Just kidding. Aber, die haben etwas verstanden. Und der Text redet davon. Okay, also Vorsehung in Action. Der David hat nichts von dem gewusst. Und Gott schiebt die Situation so. Er arrangiert die Situation so, dass er zuletzt dort landet, wo er sollte sein. Und das bringt uns zum David im Dienst. Und mit dem schließen wir ab. Wir lesen den Text. Das wären jetzt die Verse 18 bis 23. Und da heisst es, einer von diesen Dienern macht es dann konkret. Der tut das ein bisschen verdeutlichen. Er hat Information. Er sagt, ein von den Söhnen von Isai aus Bethlehem ist ein begabter Harfenspieler. Offenbar hat man das von dem David gewusst. Die Melodien, die tönen ganz toll. Und nicht nur das, der hat ein Resümee, der Typ. Schau das an. Der ist mutig. Der ist tapfer im Kampf. Da hat es offenbar eine Geschichte dahinter. Und nicht nur das, der hat soziale Kompetenz. Der ist wortgewandt. Der ist wortgewandt. Und dann noch nebenzu. Ha. Der Sam hat es gesagt, er sieht noch gut aus. Aber Sam, hast du den letzten Satz in dem, die letzten paar Worte in diesem Satz angelesen? Die letzten 5 Wörter sind matchentscheidend. Der Herr ist mit ihm. Der war nicht einfach in eigener Regie ein toller Typ gewesen. Gott ist hinter dem Mann gestanden. Und das steht nicht über jede Figur im Alten Testament, der Kommentar. Dann heisst es, also schickt es ab. Der hat das gehört, der ist einverstanden. Er schickt Boten zum Isai und lässt ihm sagen, schick mir deinen Sohn, David der Hirt. Der hat ihn nicht gekannt. Aber er hat jetzt Information gehabt. Der Isai, was macht er? Der schickt den David zu ihm, zusammen mit einer jungen Geiß und einem Esel, beladen mit Speisen und wie. Ich finde das einfach cool. Das ist Altes Testament, oder? Man ist, wenn man zum König den Sohn schickt, gehst du um Gottes Willen nicht mit leeren Hosensäcken. Ja, Hosen haben sowieso keine gehabt. Da gehört es sich doch, dass man ein Geschenk mitbringt. Ganz logisch. Und so kommt es, dass der David zum Saul geht und ihm dient. Interessant. Er dient ihm. Er ist nicht einfach dort und steht rum. Er macht etwas. Der Saul hat den David sehr gern gewonnen. Interessant. Das bleibt nicht so. Und der David wird sogar sein Waffenträger. Das hat eine militärische Komponente. Zu der kommen wir später in dieser Reihe. Er war militärisch gewandt. Er hatte etwas auf der Birne. Der Saul schickt Boten zum Isai und sagt dann als Konsequenz, bitte erlaub, dass der David bei mir im Dienst bleiben kann, sehr höflich seinerseits. Ich bin zufrieden nämlich mit ihm. Und immer wenn der böse Geist, jetzt kommt der Kommentar, von Gott den Saul peinigt hat, spielt der David auf seiner Harfe und dem Saul geht es besser. Und der Geist zieht sich zurück. Also der Saul lässt den David kommen, die beiden verstehen sich auf Anhieb gut. Kein Hinweis darauf, dass der Einbilder gewesen wäre, David, ich bin der zukünftige König, ich lasse jetzt Bemerkungen fallen, ich lasse den wissen, nicht so. Der David hat total geschwiegen. Der König, du hast es richtig erwähnt, Sam, das ist ein Kuriosum, oder? Der König hat nicht gewusst, dass der Teenager, der vor ihm steht, locker vom Hocker, die Harfen über die Schulter gehängt, dass das sein Nachfolger ist. Null Ahnung. Der David kommt aus einem einzigen Grund, nicht um sich zu profilieren, er kommt zum Dienen. Keine schlechte Perspektive. Er kommt, um dem König zu dienen, in seiner Depression hinein, wo er drin steckt. Jetzt stell dir das vor, musst du das optisch vorstellen. Da wälzt sich der Saul vermutlich in seiner Bettkammer auf seinem Bett plagt. In einer Ecke sitzt der David und er nimmt seine Leire für ihn und er fängt an zu singen. Nicht nur spielen, er hat höchstwahrscheinlich auch gesungen. Und vermutlich hat er was gesungen? Einen von den Psalmen, den er komponiert hat, da aussen auf der Weide, wo er Zeit und Muße und Freude gehabt hat. Und vielleicht, das ist ja nur Spekulation, aber vielleicht hat er irgendwann den Psalm mitgesungen und hat gemerkt, das tut ja gut. Das tut ja gut. Das wissen wir nicht sicher, was genau abgegangen ist, aber sicher wissen wir, am Saul ist es besser gegangen. Jetzt musst du wissen, der Begriff besser haben beide Reformatoren, der Zwingli sowohl wie der Luther, absolut präzise übersetzt, eigentlich besser könnte übersetzt werden. Die exakte Bedeutung von dem Wort ist Raum schaffen. Freiraum schaffen, um Entlastung zu finden. Und genau so übersetzen die. Der Gesang und Spiel von David schafft Raum. Schafft Entlastung für den plagten König. Und die Medizin hat das aufgegriffen. Gott hat seine Hand auf dem jungen Harfenspieler. Seine Musik, musst du wissen, hat nicht nur auf den depressiven König eine gute Wirkung gehabt. Bis heute. Ach, du musst nicht beantworten, aber es nimmt mich Wunder. Wer von uns würde sagen, nicht regelmäßig, aber ab und zu immer mal wieder schlage ich auf Psalmen. Psalmen. Ah, kannst du schon vorne anfangen. Psalm 1, einer der ganz bekannten. Glücklich ist, wer nicht lebt, wie Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Hey, da kannst du den Rest vom Sonntag drüber nachdenken. Du wirst glücklich werden, auch wenn es dir schlecht geht, in diesem Leben. Wenn du nicht so lebst wie Leute, die nichts zu tun haben von Gott, bist du auf der besseren Seite. So fängt der Psalm an und dann geht es 150 Psalmen hindurch. Ich frage, wer von uns ab und zu will das bestätigen? Ich lese manchmal Psalmen und es tut mir nicht immer, aber manchmal noch einmal gut. Wer würde sagen, ja, das würde ich also da. Schau dich um. Nein, schau dich nicht um. Beweis erbracht. 3000 Jahre später tun uns die Songs und die Gedichte immer noch gut. Bringt uns immer noch Trost. Rembrandt. Kennst du das Gedicht? Ich lese es uns. Rembrandt. Kennst du das Rembrandt-Bild von Saul? Wie David ihm die Harfe schlägt. Noch nie hat mir so wild und mild ein Bild den tiefsten Sinn erregt. Nie sah ich so der Schmerzen Macht in meinem Menschen Angesicht, der Wahnsinn in dem Auge wacht. Doch überleuchtet ihn das Licht, das aus der Töne Tiefe quillt und selbst des Wahnes Weh noch stillt. Doch übergeistert noch der Gott das Tier in ihm und macht's zum Spott. Wie eine Mutter alles weh, des Kindes sinkt in tiefste See und von dem Krankenbett verweist durch frommes Lied den Höllengeist. So ist Musik auch hier die Kraft, die übermenschlich Wunder schafft. Es weicht der Wahn, das Weh verweint, ein lichter Bote der Welt erscheint. Das ist ein Karl Ernst Knot, der das im 17. Jahrhundert geschrieben hat, nachdem er den Text angeschaut hat. David, seine Musik hat ihm psychisch geholfen, hat ihm physisch geholfen, hat ihm geistlich geholfen. Der böse Geist ist weg. Und jetzt stellt sich für uns einfach noch die Frage, was mache ich mit dem? Was ist für mich möglicherweise eine Anwendung, die ich daraus herausnehmen kann? 3 kurze Aspekte noch, ganz schnell, aber die sind vielleicht noch wichtig. Bitte bedenke, Ein ausgewogenes, korrektes Gottesbild ist wesentlich. Gott wartet nicht auf den Ungehorsam von seinen Kindern, dass er sie bestrafen kann. Er ist ein liebender Vater, auch wenn er da mit dem Saul so umgegangen ist. In Christus ist uns vergeben. Komplett, endgültig, unwiderruflich. Und Gottes Wunsch ist, dass wir mit ihm unterwegs sind. Seine Gnade wird auch die erreichen, dürfen wir sagen, die sich längst von ihm entfernt haben. So barmherzig ist er. Aber, ausgewogenes Gottesbild, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, ich darf die Gnade nicht missbrauchen. Ist doch klar. Es gibt einen Punkt, Römer 1, wo der Gottferne seinem eigenen Willen überlassen wird. Und das ist tragisch. Und Christen, das wissen wir, die konsequent ihren eigenen Weg gehen, die werden gemahnt. Der Paulus warnt den, der leichtfertig umgeht mit der Nachfolge. Er sagt, wenn jemand konsequent als Christ eigenorientiert lebt, wird es am Schluss so sein. Der wird gerettet werden. Ja, der wird gerettet werden. Ein Christ ist mit dem Heiligen Geist versiegelt. Und auch wenn er einen falschen Lebensstil führt, Gott steht zu seiner Verheißung. Er wird gerettet werden. Aber schau, wie. Das ist beängstigend für mich. Nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer rausgerissen wird. Ui. Das macht mir Angst. Kein Verlust von der Erlösung, aber ein Verlust von der Belohnung. Kannst sicher sein. Das Zweite, was du aus dieser Story lesen kannst, Finger weg von Kultem. Finger weg von Spiritismus. Christen tun gut daran, von Übersinnlichem sich fernzuhalten. Und zu dem rechne ich Astrologie auch. Astrologie, Tarot, ESP, Extrasensory Experiences, Spiritismus, all das mag harmlos erscheinen. Aber bedenke, wenn eine Person sensibel ist, kann das Schaden anrichten. Emotional plagt die Leute, wenn die anfangen, mit solchen Sachen sich beschäftigen, wird das Problem nur noch komplexer. Drum die Mahnung im Hebräerbrief, die tut uns gut. Ein gesundes Gottesbild, wo beide Seiten seine Güte, seine Gnade, aber seine Gerechtigkeit und sein Gericht sieht. Auf der anderen Seite, Finger weg von solchen Praktiken. Da lesen wir im Hebräerbrief, wir sind in einem Wettlauf hinein. Wir wollen den durchstehen, bis zum Ende. Wir sind bestimmt dazu. Und das machen wir. Durchstehen bis zum Schluss, indem wir unsere Augen nicht auf die horizontale, sondern eben auf die vertikale richten. Unsere Augen auf Jesus ausgerichtet halten. Von dem, ist das nicht schön? Das finde ich so cool. Von dem unser Glaube. Von Anfang bis Ende abhängt. Hängt nicht von uns ab. Hängt von ihm ab. Und er bringt uns sicher ans Ziel. Hannes, ausgewogenes Gottesbild, dann wirst du nicht verschreckt, wenn es nicht so läuft, wie du erhofft, erträumt und erwünscht hast. Lass die Finger von doofen Sachen. Und zuletzt, das ist das Beste von allen, drei Aspekte. Verlass dich auf Gottes Vorsehung. Schau den David an. Der hat von nichts gewusst und Gott hat ihn geführt. Marita, du weißt von nichts. Über dein Leben hast du das Bild noch nicht beieinander, oder? Wer von uns könnte das sagen? Mirjana, könntest du sagen, ich sehe das Puzzle. Das Puzzle von meinem Leben. Ich habe jedes letzte Stückchen in dem. Stell dir vor, ein Puzzle, das 10.000 Stückchen hat. So kommt mir mein Leben manchmal vor. Mann, Gott, ich sehe gerade einen einzigen Ecken und noch der geht nicht auf. Aber bis getrost, es wird aufgehen. Vorsehen, verlass dich drauf. Gott wird am Schluss sagen, okay Sam, jetzt macht Sinn. Damals hat es überhaupt keinen Sinn gemacht. Der David ist aufgrund von persönlichen Erfahrung auf seine Aufgabe vorbereitet worden. Er hat gelernt, dass Gott in seinem Leben am Handeln ist. Das müssen wir auch lernen. Nichts im Leben von dem David war zufällig. Nicht einmal Musik machen für einen seelisch Kranken. Ist doch ein Detail. Ein bisschen klimpern für einen, der ein bisschen durchgedreht ist. Totales Detail, oder? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Musik war die Schnittstelle. Musik war die Schnittstelle für die Zukunft von dem Mann. Uns wird, Leute, ich glaube, uns wird geholfen, wenn wir uns mehr und mehr an den anlehnen, der seine Zusagen nie zurücknimmt. Originalton Paulus und dann mit seinem Amen. Der Paulus im Römerbrief, du kennst den Text. Ich finde den so fabelhaft. Ich bin überzeugt. Nicht, ich hoffe, ich wäre froh, wenn, ich nehme ihn mal an, ich rechne damit, ich bin überzeugt. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Macht, weder gegenwärtig, zukünftig, noch gottfindliche Kräfte, das ist der Begriff. Noch gottfindliche Kräfte. Das klingt denen auch nicht. Noch irgendetwas aus dieser ganzen Schöpfung, das ist global. Das ist all inclusive. Es gibt nichts außerhalb dieser Beschreibung. Nichts! Zero! Kann uns je von der Liebe Gottes trennen. Ist es nicht schön, wenn wir mit dieser Perspektive abschliessen können? Die ist uns geschenkt, die hast du nicht verdient. Ich auch nicht. Und sie ist uns in Jesus Christus geschenkt. Das Kreuz, die Schnittstelle. Die Schnittstelle. Die alles entscheidende Schnittstelle. So, darf ich euch daran erinnern, aus dieser kuriosen Geschichte, Musik, die eine Störung, eine seelische Störung vertreibt, führt mich dazu, dass ich mein Gottesbild sorgfältig überdenke. Führt mich dazu, dass ich mich in meine Finger lasse für Sachen, die schädlich sind. Und führt mich dazu, zu sagen, Gott, danke, dass du mein Leben im Griff hast, auch wenn ich es nicht habe. Darf ich dich bitten, aufzustehen? Hey Jesus, du schreibst Musik von unserem Leben. Die komponierst du. Wir meinen, wir tücken. Und wir dürfen auch mitschreiben. Aber der Masterplan, der kommt von dir. So hilf uns jetzt, deine Takte zu erkennen. Getrost und beruhigt und zuversichtlich zu sein, dass alles, aber auch wirklich alles, was uns zustößt, über dein Pult gegangen ist. Deine Bewilligung offenbar gehabt. Hilf uns deiner Vorsehung für unser kleines Leben anzunehmen und zu vertrauen, dass es du richtig machst. Wir bitten für diejenigen von uns, die in den kommenden Wochen mit speziellen Herausforderungen konfrontiert sind. Wir bitten für diejenigen von uns, die da sind und mit seelischen Störungen zu kämpfen haben. Ich will dich bitten um deine genesende Hand und um heilende Musik für diejenigen, die deprimiert sind. Für diejenigen, die innerlich zerrissen sind, die Zweifel haben, die mit Fragen geplagt sind, die sie nicht bewältigen können, schenk du den Mut, Beratung aufzusuchen, dort, wo das nötig ist. Und schenk du, wir bitten es, Jesus, die Sensibilität, in dieser kleinen Gemeinde in Albisrieden, dass wir hellhörig, dass wir liebevoll, dass wir aufmerksam unseren Radar aussenden, unsere Antennen weit ausfahren, dass wir das spüren beim Nächsten. Dass wir mit grosser Anteilnahme nachfragen. Dort, wo du das aufzeigst. So danken wir dir, dass wir so unsere Vision auch erfüllen können. Dass wir getreut sind in der Gemeinschaft. Dass wir ermutigt sind, im Glauben. Dass wir getreut sind in dieser Verbundenheit untereinander. Und dass du uns rausschickst in eine Welt, die sehr komplex ist. Jesus, das können wir nur bewältigen mit deiner Hilfe. Und so schenk sie du um deines Namens willen. Und wir danken dir dafür. Amen.